Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers.
Ein saftiges Servus, Grüezi und Hallo zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ja, die Zeit fliegt. Wir sind schon eine Woche in die neue Saison reingestartet. Ein Monat in die neue Saison reingestartet. Vier Spiele sind schon um. Das fünfte steht an und das ist am Sonntag das Gastspiel der New York Giants bei den Seattle Seahawks. Darauf wollen wir natürlich heute schauen. Und das Ganze mache ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern ich habe mir den geschätzten Kollegen Dominik eingeladen. Moin moin!
Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
Genau, für alle, die jetzt eine ungewohnte Stimme auf den Ohren haben, der Dominik ist zum ersten Mal dabei und damit wir da mal so ein bisschen reinkommen und mal schauen, wer denn hier mit mir noch dabei ist, sag doch mal, wo du herkommst, was du so machst und wie du auch zu den Seahawks gekommen bist.
Ja, hallo nochmal. Also die ein oder andere Person hat es vielleicht schon herausgehört. Ich komme aus Wien, ich komme aus Österreich, deswegen... Man sagt mir öfter, man hört das heraus, dass ich vielleicht nicht so typisch Deutsch spreche, aber ich freue mich, in diesen Kreis aufgenommen worden zu sein. Und ich glaube, das passt gut zusammen. Und ich bin auch schon lange am Verfolgen der German Seahawkers, weil das einfach für mich auch der nächste Fanclub irgendwie ist, den es gibt, zu den Seahawks, zu meinem Lieblingsteam. Du hast gefragt, wie ich zu den Seahawks gekommen bin oder was genau?
Genau.
Was soll ich erzählen? Ja, ich habe angefangen, Football zu spielen vor circa 10 Jahren, im Nachwuchs damals. Für ein Wiener Team und damals habe ich mich dann auch das erste Mal begonnen, wirklich für die NFL zu interessieren. Also ich kam eigentlich vom Footballspielen zur NFL und jeder Seahawks-Fan weiß, die Seahawks waren damals auch einfach gut und waren einfach ein Team, das begeistert hat, dem man gerne beim Spielen zugesehen hat. Und die Legion of Boom, auch Russell Wilson und vor allem Marshawn Lynch, weil ich war selber Running Back, haben mich einfach extrem begeistert und seitdem bin ich dran geblieben. Und genau, so hat das Ganze seinen Lauf genommen, habe dann mehrere Jahre Football gespielt. Hab dann aber auch irgendwann aufgehört und die letzten Jahre über gecoacht.
Mega spannend, hört sich sehr gut an. Damit haben wir dann den zweiten absoluten Football-Experten hier in der Gruppe. Tobi spielt ja auch Football. Von daher, wenn wir irgendwelche Expertenfragen oder so haben, wenden wir uns entweder an Tobi oder an dich. Genau. Das soweit dazu. Toll, dass du hier bist. Und ja, ich denke, dann können wir einfach mal in die Preview reinstarten gegen die Giants wahrscheinlich, ne?
Ja, freut mich.
Sehr gut. Bevor wir dann aber nochmal so auf die ganzen Matchups gucken, beziehungsweise auf die beiden Matchups, gehen wir noch in unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room unsere Seahawks-News.
Genau. Und da war es an der Newsfront jetzt nicht so krass. Es gibt einmal Neuigkeiten zum Thema Verletzungen. Da haben die Seahawks jetzt das Trainingsfenster für Nose Tackle Cam Young geöffnet. Der war ja auf der POP-Liste, physically unable to perform, und konnte die ersten vier Spiele oder durften die ersten vier Spiele nicht spielen. Der hat schon im Training Camp eine Lower Body Injury, heißt es auf Englisch, also eine Verletzung im Unterkörper gehabt und konnte so lange nicht spielen, ist jetzt aber fürs Trainingsfenster freigegeben. Das heißt, dass die Seahawks jetzt innerhalb von den nächsten 21 Tagen Young ins 53er Roster aufnehmen müssen oder ihn dann für den Rest der Saison auf Injured Reserve schicken. Jemand, für den das Trainingsfenster leider immer noch nicht geöffnet ist, ist Offensive Tackle Abe Lucas. Der hat immer noch Knieprobleme und sieht so aus, als ob der jetzt erstmal in den nächsten Wochen nicht zurückkehren wird. Zweites Ding, der aktuelle Injury Report, wir nehmen am Freitag auf, sprich wir haben den von Donnerstag, da sieht es schon wieder etwas sonniger aus, würde ich es mal sagen, etwas besser, denn der einzige Spieler, der wirklich nicht mittrainieren könnte, verletzungsbedingt, war Defensive Tackle Byron Murphy, der immer noch an einer Hamstring, also an einer Oberschenkelverletzung arbeitet. Zwei Spieler, die ebenfalls nicht mittrainiert haben, waren einmal Defensive Tackle Jonathan Hankins und Linebacker Tyrese Knight, aber jeweils aus persönlichen Gründen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz guter Ausblick für den Sonntag jetzt, dass unsere, ich nenne es mal Verletzungssorgenkinder, jetzt wieder mittrainieren können, oder?
Ja, ich glaube, man hat es auch gesehen im letzten Spiel, die sind wirklich wieder bitter nötig, dass sie zurückkommen. Wobei ich mir aber auch gedacht habe, Kenneth Walker hat so stark nach seiner Rückkehr gespielt, dass ich sage, okay, wenn sie es auszahlt, dass wir jemanden eine Woche länger schonen, dann wirklich gerne, damit die Leute wirklich fit zurückkommen und nicht gleich wieder angeschlagen sind. Aber so gibt's auf jeden Fall Hoffnung.
Auf jeden Fall, weil du hattest es angesprochen, gegen die Lions haben sie gerade in der D-Line ordentlich gefehlt. Wir reden natürlich von Boye Maffei, Leonard Williams und Uchenna Nwosu, die alle ja eingeschränkt mittrainieren könnten. Und ja, das ist ein ganz guter Ausblick. In Sachen Roster gibt's noch eine kleine Neuigkeit, haben die Seahawks Linebacker Devin Richardson in den Practice Squad gesigned. Dafür wurde der Vertrag von Offensive Linebacker Tyus Bowser aufgelöst, der jetzt wohl mit einem neuen Team signen kann oder signen will. Und deshalb haben die Seahawks den Vertrag ausgelöst. Eine andere kleine News ist die Tatsache, da gehen wir zu den Buffalo Bills. Ja, ungewöhnlich, aber das Warum kommt jetzt. Da geht es nämlich um Pass-Rusher Von Miller. Der wurde jetzt von der NFL wegen Verstößen gegen die persönlichen Verhaltensregeln für 4 Spiele gesperrt. Und das betrifft auch die Woche 8 gegen die Seahawks. Da kann er nämlich in Seattle nicht spielen. Und das ist ja das Spiel unserer Gruppenreise in diesem Jahr. Deshalb, ja, ob das jetzt positiv oder negativ ist, werden die German Seahawkers dieses Jahr in Seattle Von Miller nicht sehen. Genau. So viel dazu. Und dann bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mal in die Vorschau gegen die Giants zu schauen.
No Repeat Friday. Die Vorschau.
Genau. Und bevor wir in unsere neue Rubrik, in Anführungsstrichen, gehen, den State of the Gegner, hier noch einmal der Hinweis auf unsere Website. Da gibt's die Giants Preview nämlich schon. Der Tim hat die geschrieben und die ist seit gestern, also seit Donnerstag schon online. Deshalb, wenn ihr euch da durchlesen wollt, nach dem Podcast nochmal, könnt ihr das natürlich gerne tun. Ja, dann blicken wir einfach mal auf die Giants. Die haben in Woche 4 relativ deutlich zu Hause das Divisionsduell gegen die Dallas Cowboys verloren und stehen jetzt bei einem Rekord von 1-3. Ja, sticht da bei den Giants jemand raus oder deiner Meinung nach stehen sie berechtigt da, wo sie stehen, bei einer negativen Bilanz?
Ich würde vielleicht gleich mal bei der zweiten Frage beginnen. Berechtigt? Schwierig zu sagen, also auch wenn sie jetzt gegen die Cowboys vielleicht auf dem Papier nicht so deutlich gewonnen haben, hat es dann doch im Endeffekt relativ deutlich auf dem Feld ausgeschaut. Sie haben keinen einzigen Touchdown erzielen können, was dann doch wieder dafür spricht, dass es irgendwie verdient bei diesem Rekord steht. Man muss aber auch sagen, die anderen beiden Spiele, das eine, das sie gewonnen haben, war auch ein One-Score-Game und ein anderes Spiel, das sie gewonnen haben, war auch ein One-Score-Game. Also insgesamt 3 One-Score-Games, einmal deutlich gegen die Vikings verloren, die doch zu den stärksten Teams einfach im Moment gehören. Das sieht auf dem Papier nicht so schlecht aus. Das Team an sich hat aber trotzdem sicherlich viele Lücken. Und du hast es angesprochen, sticht dabei heraus einfach ganz klar, der Rookie Malik Nabers, Wide Receiver, in der ersten Runde gedraftet, der ist einfach das Herz der Offense, fast schon des ganzen Teams. Und der hält, glaube ich, die Hoffnung in vieler Giants, wenn es noch am Leben, dass die Saison besser ausgehen könnte, als man vielleicht zu Beginn vermutet oder gehofft hätte.
Auf jeden Fall, den hast du gerade zu Recht angesprochen, Malik Nabers, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Kleine Anmerkung dazu, der droht auch auszufallen. Also der ist im Concussion-Protokoll, der hat eine Gehirnerschütterung erlitten gegen die Cowboys. Es sieht wohl laut Giants Head Coach Brian Daboll nicht so aus, als ob er gegen die Seahawks spielen würden könnte. Lang lebe der Konjunktiv. Das wäre natürlich eine massive Schwächung, weil ansonsten ist die Offense um Quarterback Daniel Jones relativ schwach, weil er eben, wie du schon angesprochen hast, nicht so die richtigen Waffen hat. Und auch die Defense hat in Teilen ihre Probleme, ein Prunkstück, aber danach verließen sie ja auch. Und deshalb schauen wir einfach mal rein in die Matchups. Und das ist natürlich auch zum ersten die Seahawks Offense gegen die Giants Defense. Und da ist natürlich nach dem Spiel gegen die Lions liegt der Blick da auch auf dem Run Game, der Rückkehr von Ken Walker. Denn die Giants Run Defense ist die Saison bisher nicht gut. Liegen auf Platz 24 in der NFL, was Yards pro Lauf zugelassen angeht. Da haben sie 4,7 Yards pro Lauf zugelassen. Und da ist dann natürlich die Frage, ist das die Chance für Ken Walker, der gegen die Lions schon 3 Touchdowns und 80 Yards erlaufen hat, da Druck zu machen? Was meinst du?
Auf dem Papier ist es eigentlich eine sehr starke D-Line und ich bin eigentlich durchaus überrascht, dass sie so statistisch schwach zumindest dasteht zu Beginn der Season. Wenn man denkt, sie haben Brian Burns geholt, der, wenn ich mich recht erinnere, circa 30 Millionen pro Jahr verdient, der Outside Linebacker spielt. Sie haben einen Dexter Lawrence, der als Defensive Tackle sicherlich einer der Besten auf seiner Position ist. Sie haben Kayvon Thibodeau, der auch wirklich dann in Ansätzen schon in der NFL zeigen konnte, warum er so früh gedraftet wurde. Das ist eine Defense, die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, es ist viel möglich, aber ich wäre nicht überrascht, wenn einer von den dreien auf jeden Fall vielleicht einmal ein bisschen mehr rauskommt und in die Season mehr hineinstartet. Also gerade von Brian Burns bin ich dann doch etwas enttäuschter gewesen. Ist auf jeden Fall eine Defense, die für viel gut ist. Linebacker sind solide. Sicherlich nicht zu unterschätzen, aber nach momentaner Performance würde ich sagen, ist da doch einiges drin.
Genau, du hast die D-Line, gerade die drei Spieler, Burns, Thibodeau und Lawrence angesprochen. Die sind in der Run-Game-Performance nicht so gut. Da gibt's natürlich die Chancen für Ken Walker und dann auch Zach Charbonnet, diesen One-Two-Punch, den wir uns als Seahawks-Fans ja schon lange wünschen. Aber wo sie natürlich sehr gut sind, ist der Druck, den sie ausüben können als Pass-Rushing-Unit. Da hat Brian Burns, ich habe es mal aufgeschrieben, mittlerweile oder nach 4 Spielen 3 Pässe verteidigt. Kayvon Thibodeau hat 6 QB-Hits. Dexter Lawrence hat 3 Sacks und 6 QB-Hits als Nose-Tackle oder Defensive-Tackle. Das ist natürlich schon krass. Und insgesamt stehen die Giants auf Rang 9 in Sachen Pass-Rush-Note, haben schon 13 Sacks geholt und sind eigentlich in allen wichtigen Pass-Rush-Kategorien in den Top 10. Ich glaube, das könnte so der Hebel sein, mit dem die Defense Druck auf die Seahawks ausüben kann, oder?
Ja, definitiv. Also wie gesagt, das Potenzial. Also muss man sich auch die Frage stellen, was ist denn eigentlich überhaupt der Anspruch der Giants? Und ich glaube, mit der D-Line ist vielleicht der Anspruch noch viel höher als die genannten Statistiken, Platzierungen, die du gerade genannt hast. Also ich glaube, da wäre wesentlich mehr drin. Gerade Dexter Lawrence sticht enorm heraus. Also der ist wirklich, wirklich stark. Also jetzt nicht nur statistisch, sondern auch wirklich vom Eye-Test her, also wenn man ihn am Footballfeld beobachtet, der muss als Defensive Tackle viel öfters Double-Teams hinnehmen, wird öfters einfach von mehreren Leuten geblockt, ist auch Fokus. Das wird auch interessant gegen die Interior O-Line von den Seahawks, die ja bisher ja doch sehr gestruggelt hat. Ja, das wird definitiv ein interessantes Matchup werden. Wobei ich sagen muss, gegen die Lions und mit zunehmender Saison habe ich das Gefühl, dass Ryan Grubb es doch schafft, Schemes zu konzipieren, die der O-Line ein bisschen mehr in die Karten spielen. Geno Smith managt das Spiel gut. Also es ist jetzt auch nicht ein gefundenes Fressen für die Giants Defense.
Gehe ich auch davon aus, also bin ich voll bei dir. Die O-Line der Seahawks hat sich schon verbessert auf einem relativ geringen Level, aber immerhin hat Geno Smith gegen die Lions doch mehr Zeit gegeben, so dass er für 395 Yards an einem persönlichen Bestwert passen konnte. Auf der anderen Seite, du hast dann schon mal diese Rotation in der Interior Line der Seahawks angesprochen. Da geht's natürlich um die Position des Right Guard, wo Anthony Bradford und Christian Haynes so ein bisschen Kebbel, nenne ich es mal, da um den Starting-Spot kämpfen. Jetzt ist unter der Woche noch Fletcher Cox, wollte ich gerade sagen. Nein, natürlich Jason Peters hinzugekommen, ein anderer ehemaliger Philadelphia Eagle, mit 42 mittlerweile. Der wird am Sonntag, glaube ich, nicht spielen, weil der noch auf dem Practice Squad ist. Und ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn da schon ins Roster holen. Ist das nochmal so ein Punkt, wo die Seahawks vielleicht nochmal besser werden können, wenn du eben so einen Veteranen dabei hast, der da gerade so einem jungen Spieler wie Christian Haynes, Rookie, da nochmal einiges beibringen kann?
Ja, ich glaube, da gibt es viele gute Beispiele in der NFL, wo einfach Leute ins Team geholt werden, die einfach über ihre Karriere hinweg gezeigt haben, dass sie Führungsqualität haben, wirklich Top-Spieler waren, zu denen Leute wie Christian Haynes sich auch haben aufschauen. Also ich müsste mal überschlagen, aber der ist ja aufgewachsen mit so einem Spieler, mit einem Jason Peters, und hat den gesehen im Fernsehen, wie er spielt, und da war Christian Haynes noch nicht mal irgendwie bewusst, dass er mal in der NFL sein wird. Also ich glaube, das kann einen riesen Auftrieb geben. Es kann die ganze O-Line ein wenig entlasten. Jason Peters ist da sicherlich ein Ankerpunkt. Das ist so fast der verlängerte Arm des Coachings dann sicherlich. Und der kann eine ganz andere Dynamik nochmal in die Unit hineinbringen, die ja doch mit den die ja vor der Season schon fraglich war, wie gut sie sein wird, die dann über die Verletzungen hinweg noch mehr zu kämpfen und zu strugglen hatte. Das gibt sicherlich irgendwie mehr Auftrieb. Das ist auch, man sieht das immer wieder bei so älteren Spielern, die in der Sideline stehen, junge Leute aufbauen, nachdem sie vielleicht gerade wirklich schlechte Aktionen gezeigt haben. Das gibt es ja auf allen Positionen, und gerade an der O-Line kann das wichtig sein. Zudem so einem Christian Haynes sicherlich noch ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt. Also dem wurde jetzt auch nicht gerade das Vertrauen der Seahawks Offensive Coaches geschenkt. Also das könnte schon noch diesen Ansporn geben, besser zu werden.
Ja, auch da bin ich wieder voll bei dir. Und wie sich das Ganze auswirken kann, wenn Geno Smith dann mehr Zeit kriegt, haben wir ja letzte Woche oder in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen die Lions gesehen. Und da wird dann schon so können die Seahawks die Schwäche der Giants Defense anspielen. Und das ist nämlich die Secondary. Also von den Stats, total Stats don't matter, ich weiß, aber da sticht auf jeden Fall Safety Jason Pinnock heraus. Der hat schon 3 Sacks diese Saison gesammelt, 3 Tackles for Loss und 3 QB Hits. Also der ist auch ein guter Blitzer. Aber ansonsten ist es da ziemlich dürftig. Die Giants haben noch Rookie Defensive Back Drew Phillips, der eine sehr gute Rolle im Slot spielt und da eigentlich so von den Noten her deutlich über seine Kollegen hinausragt in diesem Bereich. Aber der ist eben auch die ganze Saison schon angeschlagen. Und ja, die sehen sich dann einer Passing Offense gegenüber, die ja mittlerweile, ich will nicht sagen von einem Rekord zum nächsten eilt, aber die schon extrem stark ist.
Ja, definitiv. Also Geno Smith, Leading Passer der Liga, das haben wir, glaube ich, auch schon lange nicht mehr gehabt. Müsste ich jetzt überlegen, wann die Seahawks da mal an der Spitze waren zuletzt. Und also das ist auch, man merkt, da ist, ich will auch nicht die Giants Offense vorausgreifen, aber man merkt einfach schon einen riesen Unterschied, diese variable Offense, die einfach die Seahawks auch zeigen kann, wo nicht nur ein Metcalf angeworfen wird, wo ein JSN eine Riesenrolle spielt, wo ein Lockett wieder zurückkommt, wo ein Noah Fant immer mehr eingebaut wird, Running Backs ins Passing Game hinein, ein Jack Bobo fängt einige Bälle, man merkt, also man zählt auf und es sind noch gar nicht alle, ein AJ Barner, der letzte Woche seinen ersten Touchdown in der NFL gefangen hat. Da ist man einfach variantenreich, sehr stark, und ich habe auch wirklich das Gefühl, dass Ryan Grubb die Receiver immer besser einsetzt und immer mehr zu ihren Stärken kommen lässt. Ich weiß nicht, wo du jetzt das Matchup siehst, wo du sagst, okay, der Receiver könnte jetzt total herausstechen. Ich weiß nicht, ob es ein Metcalf unbedingt wieder ist, weil auf den wird man sicherlich seine Augen haben. Also hast du da eine Vermutung?
Also ich habe hier jetzt auch mal ein paar Statistiken durchgeschaut, und wie du es gerade schon angesprochen hast, die Seahawks Offense ist eigentlich faktisch sehr variabel eingestellt. Gegen die Lions hat Geno Smith 8 Spieler angeworfen, die am Ende mehr als 25 Receiving Yards hatten. Alleine das ist schon aussagekräftig. Dann sind sie auch noch kreativ. Also wenn wir das ansprechen, dieses Lateral Play, also den Querpass von JSN auf Zach Charbonnet, wo Zach Charbonnet dann auch noch einen First Down erlaufen hat, nachdem er den Ball gefangen hatte. Das war so ein Play, wo Mike McDonald dann die Woche gesagt hat, ja, das hat Ryan Grubb schon seit dem Training Camp im Playbook und hat es jetzt einfach mal ausgepackt. Und dann hast du natürlich DK angesprochen, also der hat jetzt auch 215 Receiving Yards in Manndeckung gefangen bisher. Das sind die drittmeisten Receiving Yards in der NFL in diesem Bereich. Und ich hoffe es, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, jetzt bin ich da so ein bisschen drum gelaufen. Ich glaube, JSN wird eine Rolle spielen. Also auch da habe ich mir nochmal ein paar Stats rausgesucht, die einfach zeigen, dass Ryan Grubb wirklich in der Lage ist, dieses Potenzial, was die Seahawks in JSN gesehen haben und weshalb sie ihn auch in der ersten Runde gedraftet haben, dass er eben diese Waffe im Slot werden kann. Also er hat in diesem Jahr 29 Anspiele im Slot gekriegt, 21 davon gefangen. Beides ist Nummer 1 in der NFL. Und dazu hat er nochmal 4 Catches im Slot, mit die über 15 Yard gingen am Ende. Auch das ist Top 4. Und ich denke mal, wenn sich wirklich die Giants auf die Outside konzentrieren mit DK, dann wird JSN da die Waffe sein, die Geno Smith gerade im Passspiel anspielen wird. Und dann kommen natürlich eben noch die ganzen anderen Ziele dazu, die du schon angesprochen hattest. Deshalb, ja, wenn man das mal so mit der Situation vor ein paar Jahren vergleicht, wo viele dann gesagt haben, oh ja, den Seahawks fehlen vielleicht Anspielstationen. Jetzt haben sie auf einmal ganz viele. Ich glaube, das ist echt eine gute Entwicklung und dass da ja der Schlüssel liegen wird, um die Giants zu knacken.
Definitiv, sehe ich auch so. Vor allem, ob Geno Smith wieder dieses gute Processing durchführen kann, wie er es gegen die Lions gezeigt hat. Dieses, okay, wirklich gute Reads kombiniert mit solidem Pocket-Movement. Wenn man sich das anschaut, wie oft die Pocket eigentlich schon wirklich winzig klein war, nach einer halben Sekunde gefühlt. Also wenn man das weiter spinnen kann zum nächsten Spiel, dann sehe ich da auch sehr, sehr gute Matchups für die Seahawks bei rausschauen.
Ja, ich glaube, du hast es gerade nochmal angesprochen. Also wenn er gut durch seine Reads geht, so wie es im Moment macht, ich glaube, das klingt immer so einfach, aber das ist halt so eine Frage von Selbstvertrauen auch. Ne, er wird immer komfortabler darin, in der Ryan Grubb Offense zu spielen, baut halt auch so mehr Selbstvertrauen auf und ja, nutzt das dann auch sichtbarerweise. Apropos Selbstvertrauen. Eine Unit, die vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen hat nach dem Spiel gegen die Lions, ist die Seahawks Defense, die da 42 Punkte eingeschenkt gekriegt hat. Aber auch das ist im Hinblick auf das Zusammentreffen mit der Giants Offense alles relativ, weil, wir hatten es schon angedeutet, da fehlen theoretisch einige Offensivwaffen.
Ja, Malik Nabers, haben wir vorhin schon am Anfang angesprochen mit der Gehirnerschütterung, glaube ich auch nach diesen ganzen Entwicklungen, zum Beispiel Tour herum, dass man da vorsichtig ist. Er ist ja wirklich der Starspieler momentan, ob man den einfach so wieder zurückwirft ins Spiel, zweifle ich ein bisschen. Starting Running Back, Devin Singletary ist auch momentan questionable mit seiner Leistenverletzung. Und dann haben wir angesprochen, die Giants haben nicht so viele offensive Waffen bisher gezeigt. Und eine von denen, nämlich Wide Receiver Wendell Robinson, ist mit der Ferse auch momentan fraglich. Es wären schon 3 Ausfälle, ja.
Genau, also du hast die letzten beiden, Wandale Robinson und Devin Singletary, da sieht es so aus, als ob sie spielen können. Und das wäre dann natürlich auch so die Strategie. Singletary müsste halt diese offensive Bellcow sein, wenn Nabers ausfallen sollte. Und da hat mich auch erstaunt, sind die Seahawks trotz dieser der schwierigen Leistung oder gegen die Lions, sind sie immer noch Top 10 in Run-Defense, was die Benotung angeht und was auch das EPA per Play, das Zugelassene, gegen den Lauf angeht. Und dazu haben sie noch zwei Fumbles forciert und sind da geteilt auf Rang 1. Wenn dann jetzt die Sorgenkinder zurückkommen und die Run-Defense jetzt wieder gestärkt ist durch Williams und dann auch der Pass-Rush effektiver werden kann durch Boye Mafe und vielleicht sogar Uchenna-Nwosu, was bleibt den Giants da noch? Ne? Das ist halt die Frage. Wobei die Giants O-Line jetzt letztes Jahr natürlich, wir erinnern uns alle daran, einen absolut miserablen Abend gegen die Seahawks hatte im letzten Aufeinandertreffen im MetLife Stadium. Da hat die Seahawks Defense Daniel Jones 11-mal gesackt, aber dieses Jahr ist die O-Line stabiler, oder?
Ja, die O-Line ist definitiv stabiler geworden, auch was ich herausstreichen möchte, vor allem gesund. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Eine O-Line kann am Anfang des Jahres gut aussehen, aber dann, ja, wie bei den Seahawks, wieder von Verletzungen geplagt sein. Und allgemein, wenn man sich es anschaut, haben sie nur mehr 25% Pressures zugelassen, sind in vielen Kategorien auch stärker als die Seahawks. Und Daniel Jones wurde nur unter Anführungszeichen 9-mal gesackt. Das klingt vielleicht jetzt nicht top nach einem Top-Wert, ist aber dennoch in der NFL circa im Mittelfeld anzusiedeln. Und da muss man sagen, die O-Line ist schon deutlich verbessert worden. Ein Evan Neal, der ja ein Sorgenkind war, ist mittlerweile nur mehr Backup, also Right Tackle. Allgemein von den Starting-O-Linern, die wir so aus dem letzten Jahr kennen, wo die Seahawks 11-6 erzielen konnten, sind überhaupt nur mehr zwei Starting-O-Liner wirklich noch in der Starting-Formation. Das sind Andrew Thomas und Center John Michael Schmitz. Der Rest wurde ja im Endeffekt grunderneuert. Und da kann man sich dann schon die Frage stellen, okay, vielleicht müssen die sich erst noch ein bisschen einspielen, aber die werden definitiv ein bisschen besser sein. So hat es auch am Anfang des Jahres ausgesehen.
Genau. Ja, denke ich auch. Und Daniel Jones ist eigentlich im Moment ganz gut da drin, dem Druck so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil er sehr auf das Kurzpassspiel setzt. Also ich habe jetzt nochmal aufgeschrieben, er steht jetzt bei 6,1 Yards pro Versuch. Das weist auf Kurzpassspiel hin. Auf der anderen Seite, was auch auf Kurzpassspiel hinweist, ist, dass er bislang nur 300-Yard-Receiver hat. Das zeigt dann auch nochmal, okay, da fehlen ihm so ein bisschen die Waffen. Die wäre dann, seine Nummer 1 Anspielstation wäre dann eben Wandale Robinson, wenn Malik Nabers ausfallen sollte. Der wird in 29% der Fälle von Jones angespielt, hat aber eben eine durchschnittliche Passtiefe von 4,8 Yards. Das geht dann nicht so weit, weit runter, sprich das Feld runter. Sprich, da könnten die Seahawks nochmal ansetzen und auch in Sachen Pressures nochmal Nomen est Omen Druck machen.
Ja, definitiv. Und vor allem muss man auch dazu sagen, Daniel Jones, du hast es angesprochen, er spielt okay. Also da kann man sich sowieso ein bisschen drüber streiten, weil Quarterbacks natürlich von ihrem ganzen Team abhängig sind. Auch natürlich über Umwege von der Defense, wie viel steht die Offense dann im Endeffekt am Feld. Also Daniel Jones spielt okay, würde ich behaupten, wahrscheinlich weit entfernt von der Leistung, die er für den Vertrag zeigen sollte. Er ist halt kein Quarterback, wegen dem man ein Spiel in der Regel gewinnt. Er ist einer, der dir das Spiel solide managen kann. Und er hat auch mit den tiefen Bällen, also ich glaube, die Giants sind doch einfach ein Team, das sich damit schwer tut, weil Daniel Jones ist schon nicht der Quarterback mit dem besten Arm. Und dann kommt natürlich hinzu, dass außer Malik Nabers die Targets, ja, man hat noch ein Jalen Hyatt, das Backup, der theoretisch ein tiefes Target wäre. Das ist aber auch wieder sehr eindimensional. Die ganze Giants Offense ist vielleicht, das hat Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht schon rausgehört, ein wenig, also zu wenig dynamisch auch, zu wenig abwechslungsreich. Das Run-Game sieht statistisch in Ordnung aus, aber auch Devin Singletary ist definitiv nicht unter den Top-Running-Backs, beziehungsweise Top-Starting-Running-Backs, würde ich jetzt mal behaupten. Und da habe ich mir auch ein bisschen die Frage gestellt, hat man vielleicht aus diesem Sack von Barkley-Debakel gelernt, dass ohne gute O-Line der Running-Back auch nicht viel tun kann und erstmal auf die O-Line gesetzt, wo ich mir wieder die Frage stelle, okay, ein Kenneth Walker schafft es trotz der Seahawks-O-Line gut auszusehen. Also wollte jetzt auch gar nicht so sehr vom Thema abkommen, aber ihnen fehlen definitiv die Waffen und Daniel Jones ist vermutlich nicht der Quarterback, der diese Waffen auf das Niveau hebt, damit sie dann auch noch besser aussehen, als sie sind.
Du, absolut. Bin ich voll bei dir. Was so die Offense angeht, du hast gerade Saquon Barkley angesprochen. Wenn man so bei den Giants mal auf die vergangenen Drafts schaut, das war halt schon sehr defensiv orientiert. Gerade so mit Kayvon Thibodeau. Jetzt haben sie eben ein Puzzlestück wie Malik Nabers dazugeholt. Aber der kann halt auch nicht alleine alles rausreißen, weil wenn du dann nur so einen Spieler hast, auf den sich so eine gegnerische Defense fokussieren kann, dann wirst du eben absolut eindimensional. Und dieses Ding haben die Seahawks eben nicht, dadurch, dass sie so viele Anspielstationen da auch zwei gute Running Backs haben. In Sachen Pressure, das hatte ich gerade noch mal angesprochen. Siehst du da auch einen Hebel, wo die Seahawks trotzdem gegen diese solide spielende O-Line ansetzen können? Also in Sachen Druck sind sie das zweitbeste Team der Liga immer noch mit 51 und haben dazu noch die beste Pressure Rate mit 35,9. Wenn die jetzt wieder gesund sind, geht da was?
Ja, definitiv, vor allem, weil das vielleicht ein bisschen absurde ist, dass ein Derek Hall ja mit seinen 4-6 gar nicht unbedingt der Starting-Star-Edge-Rusher der Seahawks wäre. Also man wird sich dann ansehen, wie da die Rollenverteilung aussehen wird in den nächsten Spielen, wenn Nwosu und Mafe wirklich fit sein sollten. Aber da ist definitiv ein riesen Ansatzpunkt, wenn man an so einem Punkt irgendwie angelangt ist, dass eigentlich der Backup-Edge-Rusher, der in der Rotation definitiv eine Rolle spielt, dann plötzlich so aufdreht und mit 4-6 wirklich für Aufsehen sorgt. Der hat sich ja wirklich verbessert. Und in seiner Rookie-Season waren wir alle wahrscheinlich ein bisschen zurückhaltender mit der Euphorie. 0-6, das hat noch nicht so gut ausgesehen, aber jetzt 4-6 in den ersten 4 Spielen spricht dann schon für Derek Hall. Und da bin ich wirklich gespannt, wenn man da eine gute Rotation reinbringt, könnte das wirklich interessant werden. Zudem, man gegen die Lions gesehen hat, dass die Rotation wirklich ein wenig das Problem war. Also ein Gibson, ein Bowser, den wir angesprochen haben schon am Anfang, das sind beide Spieler gewesen, die doch gestruggelt haben, die eigentlich nicht in dieser Starting-Rotation normalerweise drin wären. Wenn da in Vos und Mafe zurück sind und mit der Interior-D-Line, dann könnte es richtig gut ausschauen, nicht nur für das Spiel.
Ja, also bin ich auch voll bei dir, weil am Ende war es ja teilweise so, dass den Seahawks dann wirklich von 11 Startern in der Defense 7 gefehlt haben. Ne? Also neben der D-Line hat ja auch Jerome Baker nicht spielen können. Der hat jetzt auch mittrainiert. Und dann ist, ich weiß gar nicht, gegen Mitte des Spiels oder nach der zweiten oder in der zweiten Halbzeit ist ja dann auch noch irgendwann Julian Love ausgefallen, der übrigens gegen sein Ex-Team spielt. Jetzt gegen die Giants. Und so viel Tiefe kannst du dann gar nicht im Roster haben, dass du den Ausfall von 7 Startern kompensieren kannst.
Nein, eigentlich war die Leistung vermutlich mehr, als man erwarten durfte vom ganzen Team. Also das muss man schon irgendwie so sagen. Und auch wenn die DBs in der Regel, also bis auf diesen Julian Love-Ausfall, halbwegs gesund dagestanden sind, ja, was soll man denn machen? Also jeder, der sich mit Football auch ein bisschen auskennt, weiß, dass wenn der Pass-Rush nicht da ist, wenn die Pressure nicht hoch genug ist auf den Quarterback, dann kann der beste DB wenig machen. Also vielleicht ein Holding zu machen, dass der Ref nicht sieht. Aber viel mehr bleibt dann auch nicht mehr übrig. Ja. Also das ist irgendwie die, es ist ähnlich wie die Running Backs, die können auch manchmal nur so viel rausholen wie die O-Line, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, aber da sind die DBs einfach abhängig vom Pass-Rush.
Ja. Auf jeden Fall, also du hast gerade nochmal die DBs angesprochen. Da war natürlich Devon Witherspoon, der ein, zweimal gut verbrannt wurde. Einmal gegen Jameson Williams in Coverage, da das Tackling nicht gesetzt hatte. Und dann bei einer Art Beast Mode Run von David Montgomery einfach an dem abgeprallt ist. Ist zwar sein zweites Jahr, aber nochmal so ein Willkommen in der NFL-Moment. Aber ansonsten hat die Secondary der Seahawks ja gut ausgesehen. Also wenn man jetzt nochmal zum Beispiel auf Reed Woolen guckt, ich habe erst gedacht, ich hätte mich da verlesen, aber der lässt im Moment ein Passer-Rating von 1,7 zu. Das ist natürlich schon krass. Und dann da in Verbindung, dass Julian Love natürlich dabei ist oder wieder dabei ist, ist natürlich auch nochmal ein großes Plus.
definitiv. Vor allem bei Tariq Woolen, also das habe ich persönlich empfinde das immer so, er sieht aus wie ein anderer Spieler als letztes Jahr, also aus meiner Perspektive irgendwie. Im ersten Jahr super stark, überraschend als Rookie so durchgestartet. Letztes Jahr dann, diese Probleme, darf er überhaupt starten, hin und her. Und jetzt sieht er irgendwie aus wie ein bisschen ein neugeborener Spieler, obwohl es jetzt seine dritte Season ist. Finde ich total interessant, wie vor allem McDonald wahrscheinlich aus diesem Team, vor allem aus der Defense, wirklich das Beste rausholt. Und schaut auch aus wie eine taffe Defense. Also gefällt mir gut. Und auch wenn ein Witherspoon da von Montgomery abprallt, ja, er zeigt wenigstens den Einsatz. Also klingt jetzt recht traurig.
Auf jeden Fall.
Ja. Es ist Corner, sich in einen der toughesten Running Backs erstmal so hineinzuwerfen. Technik kann man in Frage stellen.
Ja, vor allen Dingen, wenn man mal guckt, ich hatte das letztens nochmal nachgeguckt oder letzte Woche nochmal nachgeguckt. Devin Witherspoon ist ja jetzt auch nicht der Größte, ne? Der ist irgendwie 1,83 groß und wiegt irgendwie, keine Ahnung, ja, noch nicht mal knapp 80 Kilo oder so. Dafür hat er schon enormen Impact im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn du dann gegen solche Running Backs läufst, die dann mal irgendwie 100 Kilo wiegen und vielleicht dann auch nochmal 5-6 Zentimeter größer sind als du, da spielt dann die Physik einfach irgendwann nicht mehr mit. Deshalb ist das auf jeden Fall echt eine gute Sache. Gute Sache auch, du hattest es gerade angesprochen, obwohl die Seahawks-Defense so dezimiert war gegen eine super Offense der Lions, auch was für das Playcalling von Ben Johnson anging, haben sie sich den Umständen entsprechend gut geschlagen. Und ich glaube, das hätte im letzten Jahr, selbst mit einer fitten Defense, glaube ich, nochmal anders ausgesehen, oder? Gegen die Lions. Also ich meine nicht, dass die Seahawks dann da nochmal in der Lage gewesen wären. Klar, 42 Punkte zugelassen, hätte ich auch gesehen. Aber der Fakt, dass sie dann auch 29 selbst gemacht hätten, hätte ich im letzten Jahr nicht gesehen. Oder was meinst du, bist du da ähnlich?
Ja, ich sehe es auch ähnlich. Also ich muss auch sagen, wir waren ja alle auch ein bisschen so, also so in der Redaktion waren wir doch alle relativ optimistisch den Umständen entsprechend. Das fand ich auch super interessant, weil, ich weiß nicht, letztes Jahr teilweise, da waren die Vorzeichen teilweise wesentlich besser und man hat sich schon erwartet, oh je, das könnte knapp werden. Und jetzt waren doch durchaus einige Stimmen dabei, die gesagt haben, wir können das realistisch, theoretisch irgendwie schon gewinnen. Also es wäre jetzt nicht völlig überraschend. Ja, dass es schwer werden wird, das wusste man. Dass es auch vor allem aufgrund der starken Lions-O-Line erst recht schwierig wird, wenn der Counterpart auf Seahawks-Seite dann so dezimiert ist. Ja, klar. Aber das war wirklich, also jetzt rein wieder dieser Eye-Test, wenn du so hinschaust und sagst, okay, jetzt mal Punkte außen vor gelassen. Das hat schon an vielen Enden gut ausgesehen. Und da gibt's auch diese, wenn wir uns die Editions ansehen, die in der Offseason gemacht wurden, wo jetzt nicht jeder Seahawks-Fan, auch nicht ich, sofort aufgesprungen ist und gesagt hat, ja, das ist es. Ein Rashawn Jenkins spielt meiner Meinung nach wirklich gut. Ein Tyrell Dodson spielt wirklich, wirklich gut. Also das ist schon, da sind auch Leute dazugekommen in der Offseason, die sich gut integrieren und wo man merkt, ja, da zeigt aber auch noch der Trend nach oben. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst.
Absolut. Und das ist eben auch dieses Ding, wo ich sehr, sehr positiv eingestellt bin. Klar hat Mike McDonald viel, viel Hype abgekriegt vor der Saison, gerade auch von den 12s, von den Seahawks-Fans. Nach 14 Jahren Pete Carroll, das soll überhaupt keine Anklage gegen Pete Carroll sein. Ne? Aber man hat nach den 14 Jahren halt schon gemerkt, dass sein Prunkstück die Defense dann irgendwann nachgelassen hat in den letzten Jahren. Und was Mike McDonald da in der Lage jetzt schon ist zu kreieren, und er hat ja sein ganzes Playbook für sein relativ kompliziertes Scheme in der Defense, die ja extrem erfolgreich war in Baltimore, noch gar nicht so weit aufgemacht. Also ich glaube nicht, dass das jetzt das Team ist, was wir auch im November sehen. Also da steigern sich die Seahawks auf jeden Fall noch. Und dann jetzt bei 3-1 zu stehen in Sachen Sieg und Niederlagen ist schon ein großer Gewinn.
Auf jeden Fall. Vor allem auch offensiv. Also auch wenn wir da schon waren an dem Punkt, aber auch offensiv. Ich finde, man merkt einfach immer mehr, dass die Offense, die so Ryan Grubb in seinem Kopf hat und ins Playbook überführt, dass das wesentlich besser von Woche zu Woche aussieht, wesentlich kreativer. Ich persönlich hatte in der ersten Woche ein bisschen einen Dämpfer und war so, okay, in der Preseason hat es eigentlich relativ kreativ ausgesehen, erste Woche hat nicht mehr ganz so kreativ ausgesehen und es wurde besser und besser und besser und man merkt auch einfach, das sind zwei Leute, die in der Position vorher nicht waren. Also OC in der NFL, auch wenn du davor OC bei eines der besten College-Teams warst, Head Coach in der NFL, das musst du auch erstmal wachsen an der Herausforderung. Und das ist, glaube ich, extrem spannend zu beobachten, gerade diese Wochen jetzt.
Auf jeden Fall. Also da nochmal sind wir, glaube ich, auf einem guten, wir überhaupt nicht, aber die Seahawks auf einem guten Weg, dass sie sich auf jeden Fall nochmal verbessern. Und dass Dino jetzt halt auch nochmal zeigen kann, was ich halt gut finde. Ja, es wird immer noch so als der B-Plus-Quarterback abgestempelt und kann jetzt mal zeigen, was da wirklich drin ist. Wie das Ganze am Ende aussieht, da werfen wir jetzt mal so einen Blick voraus in unseren Tipps. Und das machen wir natürlich wie immer im Two-Minute Warning.
Two-Minute Warning, was sonst noch wichtig ist.
Genau, da gibt's noch mal eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich war nämlich unter der Woche zu Gast oder sogar Gast-Co-Host der Lions Recap beim 12 Talk Podcast der UK Seahawkers, also unser Schwester-Podcast quasi. Wer da gerne mal reinhören möchte, es war für mich auch absolutes Neuland und hat am Ende sehr viel Spaß gemacht, aber ich muss auch sagen, am Anfang war ich so ein bisschen nervös, aber das geht dann mit der Zeit, wenn man dann so ins Gespräch kommt, Auf jeden Fall kann ich sehr empfehlen. Kleine Warnung dazu natürlich, ist natürlich alles auf Englisch, aber wenn ihr euch das mal reinziehen wollt, könnt ihr das gerne auf den gängigen Kanälen unter 12 Talk, also 12 Talk, 1, 2 Talk geschrieben, gerne machen. Ja, jetzt haben wir lange über dieses Matchup gesprochen, Seahawks gegen Giants. Das alles so zusammengenommen, was erwartest du für ein Spiel und hast du einen Tipp für uns?
Ich tue mir mit den Tipps bei den Seahawks immer so schwer, weil es ist auch der erste, den ich jetzt so in dem Rahmen rausgebe, weil okay.
Willkommen in unserer Welt, genau.
Ja, weil es ist Seahawks-Football, es ist halt oftmals viel tighter, als man sich erwartet bei Spielen, wo man vielleicht nicht so optimistisch ist, aber auch bei Spielen, wo man optimistisch ist. Was ich vielleicht noch ganz kurz ansprechen wollte, nur nochmal das Augenmerk drauf zu legen, ich glaube wirklich, dass diese Malik-Neighbor-Sache ausschlaggebend sein wird, wie eng dieses Spiel werden wird. Vielleicht nur ein kleiner Stat. Malik-Neighbors hat, ich habe mir das rausgesucht, 43% der Passing-Yards dieses Jahr gemacht und 31% der gesamten Offense-Yards. Ja. Das ist völlig absurd. Wenn man das vielleicht vergleichen möchte, ein Justin Jefferson hat 2022 in seiner 1800-Yard-Saison 37%, also 6% weniger Passing Yards, also Receiving Yards seines Teams gemacht. Mhm. Und 28% Offense Yards, 3% weniger als mit League Neighbors. Also wenn man das so in eine Perspektive setzt, merkt man vielleicht nochmal, wie stark mit League Neighbors bisher spielt. Man hat auch gemerkt, die Giants haben Probleme in der Red Zone zu converten. Ich könnte mir ein ähnliches Spiel vorstellen wie das Cowboys-Giants-Spiel, in dem die Giants vielleicht gar keinen Touchdown schaffen. Seahawks schätze ich aber doch offensiv stärker ein, als es die Cowboys waren im letzten Spiel. Ich wäre da mal optimistisch, vielleicht auch zu optimistisch, würde auf ein 27-9 tippen.
27-9, ja, geht so in die ähnliche Richtung. Also ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wir sind da wirklich so ein bisschen, ich sag mal, Pete Carroll geschädigt. Weil so Spiele, wo die Seahawks wirklich dominant aufgetreten sind und das dann eben auch in Scoring umgemünzt haben, wie du schon sagst, das gab's eigentlich nicht oder gibt's für die Seahawks nicht. Jetzt bin ich aber doch ein bisschen mehr optimistisch, eben auch wegen dem neuen Coaching-Staff und gerade auch was das Potenzial der Giants angeht, gerade in der Offensive, wenn Malik Neighbors wirklich nicht spielen sollte. Dass die Seahawks Defense mit einigen Rückkehrern da deutlich besser standhalten kann und dass die Seahawks die Stärke der Giants eben diesen Pass Rush vielleicht auch so ein bisschen umgehen können, so wie sie es schon gegen die Lions gemacht haben, mit Aiden Hutchinson ja eigentlich keinen Stich gesehen hat gegen Stone Forsythe, also da Sachen, die man diese Saison wahrscheinlich nicht hätte sagen können, aber dann trotzdem wahr geworden sind. Deshalb bin ich da sehr optimistisch und gehe so in deine Richtung. Ich trau den Giants dann doch einen Touchdown zu, aber wenn dann auch nur einen und sag 34-10 für die Seahawks, Das wäre, glaube ich, ganz schön für mich, weil ich auch die Recap schreibe und mir dieses Spiel dann auch nochmal genauer angucken muss. Und wenn ich dann nicht wieder in Overtime gehen muss und oder es dann eng wird bis zum Ende, würde ich auch schon mal feiern.
Aber viele Seahawks magst du aufzeichnen. Also.
Wie bitte?
Viel zum Schreiben möchtest du auf jeden Fall haben, wenn die
Seahawks. Ja, aber Positives zum Schreiben.
Positives, also
viele Touchdowns und vielleicht auch mal, das ist auch so ein Ding, ich meine, jetzt sind wir schon fast am Ende, aber was mir auch aufgefallen ist oder was die Sets auch hergeben, die Seahawks haben unheimlich wenig Takeaways diese Saison, ne? Also Interceptions und Fumble Recoveries.
Das stimmt, ja.
Das ist dann auch so ein Ding, ich glaube, wenn dann die Takeaways kommen, dann wird auch die Defense nochmal stärker. Vielleicht ist es jetzt so. Das Gute ist, das Spiel Seahawks gegen Giants findet mal wieder am späten Sonntagabend statt, also nicht mitten in der Nacht. Um 22.25 Uhr jetzt am kommenden Sonntag, dem 6. Oktober. Und da gibt es das Spiel natürlich wieder im Game Pass zu sehen. Aber dieses Mal für alle, die keinen Game Pass haben, für alle Trials, die keinen Game Pass haben, die wird es freuen. Denn das ist auch das zweite Live-Spiel bei RTL. Sprich, das wird auch im Free-TV übertragen. Ich denke, ja, da können alle noch mal einen tieferen Blick auf die Seahawks wagen. Und freuen wir uns alle drauf. In diesem Sinne, Dominik, vielen lieben Dank. Ich hoffe, deine Premiere war jetzt nicht zu nervenaufreibend und du hast es genossen.
Na, hat viel Spaß gemacht. Hat sehr viel Spaß gemacht, also, hoffentlich bald wieder.
Ich wollte gerade sagen, wir werden dich auf jeden Fall wieder hören, auf jeden Fall. Von dir lesen tun wir natürlich auch im Laufe der Saison. Super cool, dass du dabei bist. Ich denke, da spreche ich nicht nur für mich und für die Redaktion, sondern auch für alle unsere Hörer. Und ja, dann darfst du jetzt zum ersten Mal auch an unserer Tradition teilhaben, in die wir uns verabschieden mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.